Genau, und auch vielen Dank nochmal, dass wer weiß, wie tumulthaft die Debatte gegen Ende wird, deshalb sage ich es jetzt nicht, dass ich es jetzt später vergesse. Vielen Dank auch für die Leute, die das orgamäßig hier möglich gemacht haben. Es ist ja oft so, dass das eine Arbeit ist, die im Vergleich zu so einem Referenten, der vorne sitzt und sein Gesicht hinhält, in Vergessenheit gerät. Genau, was hatten die, was wir nicht haben? Ist natürlich in mehrfacher Weise provozierend gemeint. Ich würde deine Einschätzung teilen, dass es in der radikalen Linken im Wesentlichen zwei vorherrschende falsche Haltungen zu der Geschichte der Arbeiterbewegung, kann man mal sagen, in diesem Punkt gibt. Und es ist richtig, dass ich weder die Glorifizierung teilen würde, noch die Auffassung, dass das mit uns gar nichts zu tun hat. Da komme ich gleich nochmal, ich weiß nicht, ob es provozierend ist, aber zu einer merkwürdigen Voraussetzung, die ich in dem Titel der Veranstaltung hier gemacht habe. Wenn man fragt, was hatten die, was wir nicht haben, setzt das ja ein Wir voraus. Und auch darüber könnte man diskutieren. Ich mache das einfach mal, jenseits aller inhaltlichen Differenzen, die es in der radikalen Linken gibt, weil ich tatsächlich an sowas festhalten würde, wie an einem Interesse der großen Mehrheit der Leute, die hier leben. Ich will jetzt nicht Arbeiterklasse sagen, was ein sehr umstrittener Begriff ist. Ich finde, da ist viel dran, aber gut. Ein Interesse der Leute, die hier leben, diesen Laden hier umzuwuppen. Und ich glaube, dass unabhängig davon, ob man sich in Fragen, wie das politische Ziel auszusehen hat im Detail oder Fragen über den revolutionären Weg, unabhängig davon, dass man in diesen Fragen natürlich uneins sein kann, glaube ich schon, dass die Blickrichtung auf Geschichte und dann natürlich vor allen Dingen auch auf die Gegenwart so ein erstmal imaginäres oder, wie soll ich sagen, im Werden begriffenes Wir rechtfertigt. Und nur das meine ich, wenn ich hier von Wir rede. Ich will da also nicht billig fraternisieren. Da an der Leinwand seht ihr, ich hoffe jedenfalls, dass ihr es sehen könnt und dass es nicht zu klein ist, eine von genau zwei hervorragenden PowerPoint-Folien, die ich mitgebracht habe. Das ist die wichtigste von den beiden. Nein, die einfach nur den Zweck hat, ich hasse PowerPoint-Präsentationen, wie man spätestens jetzt unschwer gemerkt haben wird, dass bei den vielleicht auch abschweifenden Darstellungen, die ich jetzt im Folgenden bringe, ihr immer noch die Möglichkeit habt, da mal hinzugucken und euch zu fragen und hoffentlich auch eine Antwort zu finden, wo in seinem Konzept ist der Typ denn jetzt gerade. Und sollte trotz dieser tollen Folie genau diese Frage nicht beantwortbar sein, könnt ihr mich auch gerne unterbrechen und mir die entsprechende Frage stellen. Ich bin da relativ, wie soll ich sagen, leidensfähig, was Unterbrechung angeht, habe ich eigentlich kein Problem mit. Überhaupt, ist es natürlich so, dass so eine Form eines Vortrags, wie ich den heute Abend mache, naja, vielleicht das kleinste Übel ist, aber mit Sicherheit keine optimale Form der Vermittlung von Wissen und der Diskussion von Positionen. Also erstens kann ich selbst einem Vortrag, der irgendwie über eine Stunde geht oder so, nur in seltenen Fällen konzentriert folgen. Zweitens ist es aller Erfahrung nach so, dass Diskussionen im Anschluss auch mehr so lala sind, weil, was weiß ich, was Leute Fragen mitgebracht haben, die sie auch schon zwei Wochen vor dem Vortrag hatten, die mit dem Vortrag nichts zu tun haben. Oder auch Leute anwesend sind, die irgendein Steckenpferd reiten, sodass andere, die jetzt wirklich eine Frage zum Vortrag haben, nicht zum Zuge kommen und. Das ist, dass man auf solche Vorträge angewiesen ist oder wir auf solche Vorträge angewiesen sind, hat natürlich auch schon was mit der Schwäche der radikalen Linken zu tun. Dass wir nämlich davon ausgehen müssen, dass es nicht, wie das zur Zeit der Bolschewiki etwa durchaus war, man in jeder größeren Stadt Leute vor Ort hat, die dazu auch, ich sage jetzt mal, Seminare machen können, längere Workshops machen können, wo man im Diskussionsprozess ist und sich tatsächlich kommunikativ im strengeren Sinne weiterentwickelt. Da ist die radikale Linke im Moment nicht und deshalb müssen so Leute wie ich irgendwie mit der Bundesbahn durch die Republik reisen und irgendwo hinkommen. Aber gut, das ist traurig im Moment anscheinend nicht zu ändern und dann müssen wir vielleicht das Beste daraus machen. So, das war der Punkt Begrüßung. Punkt 2, anknüpfen an die Revolution der Bolschewiki. Vielleicht mal so, als ich noch klein war, das war nicht zur Zeit der Bolschewiki, das heißt also Jugendlicher und die DDR zusammenbrach, war ich tatsächlich auch der Meinung, dass, und ungefähr aus der Zeit datiert auch meine Antifa-Karriere, will ich jetzt nicht sagen, also meine Antifa-Zeit, war ich auch tatsächlich der Auffassung, dass das mit mir überhaupt nichts zu tun hat, sondern ich kannte die DDR im Wesentlichen, also ich wohne zwar in Leipzig, komme aber aus dem Westen, kannte die DDR im Wesentlichen in Form von Grenzkontrollen und eben diesen merkwürdigen alten Männern in hellgrauen Anzügen, die ich aus den Nachrichten kannte. Und das hatte mit meiner politischen Praxis wirklich überhaupt nichts zu tun. Und hatte die, wie ich heute sagen würde, sogar naive Auffassung 89, dass man nur froh sein könnte, dass diese Pseudoform von Sozialismus, jetzt was die Eigenbezeichnung der Leute da anging, dass die Geschichte ist und man sich nicht mehr als Linker in der Bundesrepublik permanent sagen lassen muss, geh doch nach drüben, weil sich das drüben halt erledigt hatte. Ich bin relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass das so einfach nicht ist, aus zwei Gründen. Erstens, weil das Scheitern des Realsozialismus in einem viel fundamentaleren Sinne, als ich es damals gesehen habe, unser Projekt einer revolutionären Umgestaltung in Frage stellt. Jeder, der heute sagt, man muss eine Alternative zum Kapitalismus durchsetzen und die muss irgendwie auf Gemeinschaft in politischer und ökonomischer Hinsicht beruhen, muss beantworten können, worin sich seine Alternative vom Realsozialismus unterscheidet. Und sei es auch nur, wie immer man den jetzt in einzelnen Phasen bewerten will, sei es auch nur insofern unterscheidet, als dass die nächste Version vielleicht nicht scheitern sollte und schon gar nicht so kläglich, wie es der Realsozialismus getan hat. Das heißt, da ist man schon irgendwie gezwungen, sich mit der Scheiße, sage ich jetzt mal etwas salopp, auseinanderzusetzen. Zweitens, bei etwas näherer Beschäftigung jetzt meiner politischen Zielvorstellung ist mir auch aufgefallen, dass man, sobald man sich fragt, ja, wie wollen wir denn eigentlich beispielsweise Ökonomie organisieren, auf gesellschaftlicher Ebene erst recht, wie sollen Entscheidungsprozesse aussehen, vor Ort, aber auch überregional, wenn es Fragen gibt, die nur überregional entschieden werden können und, dass man dann immer an Fragen kommt, ob man es weiß oder nicht, die in der Geschichte des Realsozialismus irgendwann ganz massiv diskutiert haben. Und wo ich sagen würde, wo es jeweils historische, interessensgebundene Gründe dafür gab, dass die so entschieden wurde. Ich glaube, die wurden meistens falsch entschieden, diese Fragen. Das ist eine andere Sache. Aber nicht zufällig falsch, sondern aufgrund ganz bestimmter, konkreter Bedingungen. Und wenn man dann sagt, das, was aus dem Realsozialismus geworden ist, irgendwann im Laufe der Zeit, das ist aber überhaupt nicht das, was ich politisch gut finde und was ich politisch will, muss man natürlich sagen, okay, wo sind die Knackpunkte, wo Entscheidungen anders hätten laufen müssen? Und was sind die Bedingungen dafür, dass sie anders hätten laufen können? Und wer das nicht beantworten kann, hat, glaube ich, A, das ist aber das Kleinere, aber A, ein agitatorisches Problem, nämlich weil ihm immer wieder Leute begegnen werden, die sagen, ja, wie, hast du doch gesehen, wo das hingelaufen ist, jetzt so, das ist schon mal unangenehm genug. B, aber auch das Problem, und das halte ich für wichtiger, dass ich befürchten würde, dass wenn die radikale Linke nicht zu einem avancierteren Diskussionsstand kommt, in den gleichen Situationen, unter ähnlichen Bedingungen, die Entscheidungen wieder so ähnlich ausfallen würden. Und nur eine Reflexion dessen, wo sozusagen Abzweigungen waren und dann vielleicht irgendwann mal wieder sind, nur dann ist sozusagen eine, ja, wie will man sagen, eine emanzipative Variante von Kommunismus, sage ich jetzt mal, geben kann. Also an den Begriffen Kommunismus, ich habe auch keine Abgrenzungs- oder keine Kontaktschwierigkeiten mit anarchistischen Vorstellungen. Die Unterscheidung finde ich gar nicht so wichtig. Ich nenne es mal Kommunismus. So, wofür stehen die Bolschewiki der Revolutionszeit? Was man denen, die sagen, das hat doch mit uns gar nichts zu tun, entgegenhalten muss, ist, dass sowohl wenn man jetzt Texte der alten Bolschewiki von vor 1917 liest, als auch wenn man sich die ersten Maßnahmen anguckt, die die nach der Revolution durchgesetzt haben, viel verblüffend Positives, würde ich mal sagen, Emanzipatives findet. Die haben zum Beispiel, also ich komme dazu dann im Detail noch in den jeweiligen Situationen, aber selbst Lenin hat ja zumindest im Konzept so etwas gefordert wie das Absterben eines Staates. Hatte die Vorstellung, es gibt kollektive Entscheidungsprozesse, die Regierungshandeln überflüssig machen können. Hat es gefordert, das war auch sozusagen Parteiposition der Bolschewiki, dass die Arbeiter, und könnte man vielleicht heute übersetzen mit die Beschäftigten, Kontrolle über die Produktionsmittel ausüben, und zwar als Kollektiv, dass Boden nicht privat besessen wird. Dann kann man sagen, okay, das waren Sonntagsreden, Konzepte ist ja schön und gut, was hat denn Stalin gemacht? Alles geschenkt, komme ich gleich noch zu. Aber man muss immer noch sagen, die ersten Dekrete der Revolutionsregierung und teilweise auch schon der einzelnen Sowjets vorher bedeuteten zum Beispiel, naja, Sachen, die man sich heute vielleicht nicht mehr so vorstellen kann, aber die damals enorm wichtig waren, Abschaffung der Prügelstrafe in der Armee, Wählbarkeit der Offiziere, Forderung der Wählbarkeit von Beamten, Forderung, Beamte jederzeit absetzen zu können, Einführung des 8-Stunden-Tages, dann anderer Bereich, der auch manchmal etwas aus dem Blick gerät, Einführung der Zivilehe, die gab es vorher in Russland nicht. Möglichkeit von Ehescheidung nach dem Zerrüttungsprinzip. Also Zerrüttung heißt, da muss nicht einer schuldig sein, sondern man kann sich trennen, wenn man sagt, geht nicht mehr. Alles Sachen, die heute selbstverständlich sind, die aber die Bolschewiki zuerst eingeführt haben. Dass sie dann einen Großteil der Errungenschaften, sage ich jetzt mal, einige Zeit später wieder abgeschafft haben, steht auf einem anderen Blatt, darf man nicht verschweigen. Und deshalb auch die andere Seite, die ich dann den Glorifizierern entgegenhalten würde, und deshalb will ich jetzt wirklich keine Verehrung der Bolschewiki praktizieren. Man muss ja sagen, es kam sehr früh unter der revolutionären Regierung zu massenhaften Todesurteilen, zu Enteignungen, Konfiszierung von Lebensmitteln auf dem Land, Brechung jedes Widerstandes. Ich weiß nicht, wie weit ihr in der Geschichte des Bürgerkrieges bewandert seid, aber Aufstände von Matrosen in Kronstadt wurden erbarmungslos niedergeschossen. Streiks, die dann noch stattfanden, als es schon die Revolutionsregierung gab, wurden mit Waffengewalt auseinandergetrieben und. Das heißt, und da dann zu sagen, das war eben das, was nötig war, ist rückblickend ja aus doppelter Hinsicht oder in doppelter Hinsicht unsinnig. Erstens, weil der Realsozialismus gescheitert ist, das heißt noch nicht mal dieses menschenfeindliche Programm dauerhaft durchsetzen konnte. Und zweitens, weil gemessen gerade an dem, was die Bolschewiki selbst wollten, sich relativ schnell gezeigt hat, dass davon das meiste nicht dauerhaft umzusetzen ist. Noch ein anderer Punkt, warum ich es für wichtig finde oder für wichtig halte, die Erinnerung an Realsozialismus wachzuhalten. Ich glaube, dass selbst wenn man in Politikfeldern heute aktiv ist, die so unmittelbar, entweder weil es einen nicht interessiert oder weil man es einfach nicht kann, die unmittelbar gar nichts mit Revolution zu tun haben, und das gilt ja leider Gottes für uns alle, dass wir in Politikfeldern was tun, die jetzt nicht direkt zur Überwindung des Kapitalismus führen, dass selbst dann die Perspektive Revolution meiner Ansicht nach notwendig ist, um nicht in Unsinn abzugleiten. Und das hat, also bevor ihr vorschnell nickt, das hat durchaus Konsequenzen für einiges, was die radikale Linke heute macht. Dazu komme ich aber gegen Ende des Vortrags nochmal. Ich glaube, dass die Beurteilung dessen, was die Gruppe, in der man aktiv ist, was man als Einzelner gerade macht, die Frage auch, welche Positionen man beispielsweise zu ökonomischen Fragen einnimmt, dass die jeweils eine andere sein wird, wenn man an der Perspektive festhält, dass solange es keine Revolution gibt, aus dieser Gesellschaft kein lebenswerter Ort werden wird. Heißt nämlich auch, dass wenn die radikale Linke es nicht schafft, eine revolutionäre radikale Linke zu werden, letztlich alles Flickschusterei und sozusagen herumdoktern an Symptomen bleibt. Das kann einerseits oder sollte einerseits den Blick erweitern auf Inhaltsfelder, die, glaube ich, im Moment wenig bearbeitet werden von der radikalen Linken. Andererseits, das ist jetzt fast schon ein moralisches Argument, ist mir irgendwie unangenehm, aber ich bringe es trotzdem mal. Andererseits könnte es aber auch sein, dass einige Auseinandersetzungen, die innerhalb der radikalen Linken geführt werden, vor dieser Fragestellung, ist denn irgendwie eine Perspektive in Richtung Revolution erkennbar oder erahnbar, ganz vorsichtig gesagt, dass einige Konflikte in der radikalen Linken dadurch auch ein bisschen von ihrer Brisanz oder Wichtigkeit verlieren. Das ist eine sehr vage Hoffnung. Ja, aber ich habe sie trotzdem. Zu dem, was ich erzähle, ich stehe vor, auch was den Vortrag angeht, vor allen Dingen einem Problem. Ich habe dann so eine versöhnende Haltung eingenommen, einen Mittelweg gewählt, mal gucken, ob es hinhaut. Das Problem ist das, dass mich natürlich an dieser Frage politische Konsequenzen interessieren, also an der Beschäftigung mit der russischen Revolution. Und irgendwie würde ich am liebsten gleich über die Konsequenzen diskutieren. Gleichzeitig weiß ich nicht, da ich euch ja nicht kenne, inwiefern ihr völlig vertraut schlicht mit den historischen Abläufen seid. Und meine Vermutung ist, die ich aber auch nicht widerlegen oder bestätigen kann heute Abend, dass für einen Teil von euch das eine gelten wird und für einen anderen Teil das andere. Das heißt, dass einige schon sehr vertraut mit dem, was da passiert ist, sein werden und andere überhaupt nicht. Erzähle ich nur was von politischen Konsequenzen, können die, die gar keine Ahnung haben, was da abgelaufen ist, nicht mit, logischerweise. Erzähle ich viel, so ein bisschen im Sinne einer linksradikalen Volkshochschule, so ganz trocken über die Abläufe, kann es sein, dass die, die gerne zum politischen Konsequenzen wollen, zwischenzeitlich mal etwas gelangweilt sind. Aus politischen Gründen finde ich es wichtiger, die nicht zu verlieren, die noch gar keine Ahnung haben. Ein bisschen Langeweile ist nicht das Schlimmste, was einem im Leben passieren kann. Von daher habe ich mich mal entschlossen, doch ein bisschen, historischen Hardstuff zu liefern. Ich hoffe, ja, wie gesagt, es ist ein Mittelweg. Ich hoffe, es ist nicht zu lang. Ich hoffe, es ist nicht so kurz, dass die gar keine Ahnung haben, trotzdem nichts verstehen. Gucken, ob es klappt. Jetzt brauche ich die zweite Folie.
Steht's links.
Super. Um es überhaupt mal so ein bisschen einzuordnen. Und zu der Folie sage ich nur, vielleicht 7 Sätze. Ne? Ach, das halte ich nie ein, aber ich sage nicht viele Sätze. Ist deshalb wichtig, weil das, was 1917 passiert ist, schon in einem größeren Kontext zu sehen ist. Und ich glaube, auch nur in diesem Kontext zu verstehen. Wenn ihr euch den Zeitstrahl anguckt, ich hoffe, ihr könnt ihn hinten auch lesen, aber es geht auch um ganz wenige Daten, kann ich auch nochmal sagen. Da seht ihr ganz links 1861 Aufhebung der Leibeigenschaft. Das ist ja schon, also gut, 1861 kann man sagen, ist ja auch eine ganze Weile her. Das ist aber natürlich, wenn man sich überlegt, wann die Französische Revolution war, wann die 48er Revolution war, wann die USA sich unabhängig gemacht haben, ist 1861 natürlich verdammt spät. Und Leibeigenschaft in Russland heißt auch tatsächlich, der Grundbesitzer, der besaß seine Bauern. Und zwar noch anders, als es früher, also ich sag mal, 150 Jahre vorher in Mitteleuropa war, besaß er die tatsächlich personell. Das heißt, die waren nicht an die Scholle gebunden. Er konnte theoretisch wenigstens auch seine Leute ohne das Land verkaufen und denen sagen, sie müssen jetzt irgendwo anders hin. Also das war richtig eine Leibeigenschaft. Übrigens, ja, ich bin von der Ausbildung her Historiker, das müsst ihr mir verzeihen. Deshalb kann es sein, dass ich hier und da nochmal Exkurse mache, aber bevor man jetzt denkt, da ist irgendwie ein Überbleibsel aus dem Mittelalter, das ist natürlich Bullshit. Also die Leibeigenschaft in Russland wurde auch erst im Anfang des 17. Jahrhunderts durchgesetzt. Also das ist eine absolutistische Kiste. Und der Absolutismus hat sozusagen, ich sage es mal sehr kurz, die bürgerliche Ökonomie vorbereitet. Also da ist nichts mit Mittelalter. Im Mittelalter waren die noch nicht so leibeigen. Aber das ist eine andere Kiste. Gut. Also so alt war die Leibeigenschaft da gar nicht, aber dafür sehr lange. So, noch um 1900 waren über 80% der Bevölkerung Russlands Bauern. Es gab ein paar Millionen einzelne Bauernwirtschaften, die in einer Art Dorfgemeinschaft jeweils das zu bebauende Land verteilt haben an die dort ansässigen Familien, die Teil der Dorfgemeinschaft waren. Kann man jetzt trefflich drüber streiten. Es gibt Linke, die sagen, da ist doch schon die Utopie, gab es auch in der russischen Revolution. und man muss die Dorfgemeinschaft stärken. Das ist sozusagen schon der Urkommunismus. Bauern, die eben sich auf dem Dorfplatz treffen und dann sagen, du bearbeitest das. Also ich habe vor kurzem mein Leipziger Referat über Commons gehalten und ich habe den Eindruck, unter Linken gibt es auch heute noch Leute, die das für utopisch halten, dass man irgendwie an sein Produktionsmittel gebunden ist und sich mit den Leuten, die einem qua Geburt sozusagen ins Dorf gesetzt sind, sein Leben lang einigt, wer das völlig veraltete Produktionsmittel heute verwenden darf und wer morgen. Gut, ich will mich darüber nicht lustig machen, aber worauf es mir ankommt ist, man darf das nicht idealisieren. Natürlich gab es da auch Hierarchien. Es gab da Familien, die mächtiger waren als andere. Es gab da Leute, die ihre Interessen durchgesetzt haben. Also man sollte da vorsichtig sein, ob das jetzt so das Gelbe vom Ei ist, was politische Zielvorstellungen angeht. 1861, Leibeigenschaft wird aufgehoben. Aber das führt natürlich nicht zu blühenden Landschaften, sondern den Bauern wurde zu vielleicht sogar vergleichsweise günstigen Krediten angeboten, das Land zu erwerben, anderes Land zu pachten. Und obwohl die Konditionen, muss man sagen, jetzt nicht grandios schlecht waren, führte das erstmal dazu, dass die Bauernwirtschaften total überschuldet waren. Die Situation auf dem Land besserte sich nicht. Warum das so ist, sage ich später noch was dazu. Das heißt, man hat also in dieser Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, dann in den nachfolgenden Jahren, immer wieder Hungersnöte in Russland. Man hat eine Unterversorgung, selbst wenn keine Hungersnot ist. Man hat eine überzählige, das ist natürlich ein böser Maßstab, der jetzt die Regierungsperspektive einnimmt, eine überzählige Bevölkerung. Und man hat teilweise von der Regierung bewusst gesteuert, beispielsweise antisemitische Pogrome, weil permanent Sündenböcke für sozusagen das dauernd herrschende Elend gesucht werden. Vor diesem Hintergrund 1905 die erste russische Revolution, das ist der zweite Punkt da. Eine Revolution, die, was den Umfang der Massenproteste anging, umfangreicher war als die Oktoberrevolution. Bisschen andere Bedingungen, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber Russland hatte den Krieg verloren gegen Japan, nach damaligen Vorstellungen absurderweise, weil Japan eben so als zukünftige Kolonie sozusagen galt, war halt Asien, ne? Der Rest von Asien wurde von irgendwelchen imperialistischen Mächten untereinander aufgeteilt. Russland dachte, hey, das machen wir auch und verlieren Krieg gegen Japan. Hatte sowohl ökonomisch fatale Folgen als auch politisch fatale Folgen. Also der Zar war zwischendurch mal geschwächt. Es gab aufgrund von Unterversorgung, Überarbeitung, miserablen Arbeitsbedingungen in den Städten, es gab Massenproteste. Teile der Eliten hatten auch das Gefühl, dass vielleicht diese autokratische Zarenherrschaft, in Russland gab es noch nicht mal ein richtiges Privateigentum, nicht mehr so das Gelbe vom Ei sei. Und in dieser Situation kam es tatsächlich dazu, dass das erste Parlament in Russland gegründet wurde, die erste Duma. Sollte eine Verfassung geben, oder die wurde auch erstmal in Kraft gesetzt, wurde relativ kurze Zeit später wieder kassiert, als der Zar merkte, ach, so stark sind die doch nicht, und er kann sich im Sattel halten. Aber seitdem, muss man sagen, gab es tatsächlich eine parlamentarische Vertretung, in der die Sozialisten, also auch die späteren Bolschewiki, relativ schwach vertreten waren, was einfach am fiesen Wahlrecht lag. War ein Klassenwahlrecht, wo die Stimmen nach Einkommen gewichtet wurden, was sozusagen die Anhänger der linken Parteien natürlich grundsätzlich benachteiligte. Das heißt, man hatte da seit 1905, würde ich sagen, erst überhaupt sowas wie zugelassene Parteien. Also 12 Jahre vor der Oktoberrevolution, was ja eine Zeitspanne ist, die jetzt nicht gerade dazu führt, dass die Leute in politischer Debatte geübt sind, dass ihnen Argumentationen, Auseinandersetzungen, auch die Konsequenzen politischer Entscheidungen vertraut sind. Übrigens die Bolschewiki, das auch nochmal als historische Randbemerkung, gibt seit 1903, gehen genauso wie auch die deutschen Kommunisten aus der Sozialdemokratie hervor. So Analogien hauen immer nur so ein bisschen hin, aber ich würde mal sagen, so eine Unterscheidung, wie es die auch dann in Deutschland gab, zwischen tatsächlich revolutionären Kommunisten, die sich dann in der KPD sammeln, und den eher auf Reform setzenden Sozialdemokraten, wie es die also im Vorfeld des Ersten Weltkriegs in Deutschland gegeben hat, gab es in Russland oder im Exil schon 1903 zwischen den Menschewiki und den Bolschewiki, die beide sozusagen aus der Sozialdemokratischen Partei kommen. Lenin dann Vorsitzender der Bolschewiki. Dann kommt zum Ersten Weltkrieg, der für Russland ziemlich fatal ausgeht. Auch hier immer noch Unterversorgung auf dem Land. Wird natürlich durch so einen Krieg nochmal vermehrt. Es fehlen Arbeitskräfte auf dem Land, weil naja, gerade die kräftigen jungen Männer, die normalerweise auf den Acker sollen, müssen nun an die Fronten sich da totschießen lassen. So ein nationalistischer Wirbel, der durchaus auch in diesem in gewisser Weise ja vorbürgerlichen Russland funktioniert hat, funktionierte in dem Moment nicht mehr, wo klar war, dass Russland jede wichtige Schlacht verliert in diesem Krieg. Millionen russischer Soldaten da erschossen werden, die zum Großteil miserabelst ausgerüstet sind und da wirklich nur zum Abschlachten an die Front getrieben werden. Und gleichzeitig eben auch in den Städten massive Versorgungsprobleme, die bis in Richtung Hunger gehen. So, und an diesem Punkt setzt nun, dazu sage ich dann gleich ein bisschen ausführlicher was, die, wenn man so will, zweite russische Revolution, nämlich die Februarrevolution. Ich mache es im Folgenden auch. Mit den Daten ist ja immer so ein bisschen schwierig, wird den meisten von euch bekannt sein. Damals in Russland galt noch der julianische Kalender, der Pi mal Daumen 2 Wochen vom gregorianischen, also der heute noch gilt, abweicht. Das heißt, nach heutigem Kalender war eben die Februarrevolution nicht im Februar und die Oktoberrevolution auch nicht im Oktober, sondern im November beziehungsweise im März, aber macht jetzt nichts. Einfach, damit es sprachlich nicht komisch wirkt, nehme ich mal die alten Daten. So, Februarrevolution führt dazu, ich sage gleich nochmal, wie das abgelaufen ist, der Zar dankt ab, es gibt tatsächlich sowas wie eine bürgerliche Regierung. Was macht die bürgerliche Regierung? Ändert ausgerechnet an 2 Sachen nichts, nämlich erstens, sie beendet den Krieg nicht, zweitens, sie schafft es nicht, die ökonomischen Probleme in den Griff zu kriegen. Gibt innerhalb dieser wenigen Monate zwischen Februar und Oktober einige Regierungskrisen. Im Oktober dann Machtübernahme der Bolschewiki. Und in der Folge, kann man sich darüber streiten, wann der jetzt tatsächlich anfängt, ein verheerender Bürgerkrieg. Erstmal haben die Bolschewiki nur, 25% oder sowas des russischen Territoriums, mal von den Randbereichen, die sie selbst schlicht gemacht haben, abgesehen, unter ihrer Kontrolle. Und es dauert ein paar Jahre bis 1922 ungefähr, bis sie einen Bürgerkrieg gewinnen. Ich will nochmal sozusagen das insgesamt auch zeitlich ein bisschen einordnen, deshalb kommen da noch 3 weitere Daten, die ich ganz wichtig finde. Nämlich erstens 1921 ist im europäischen Teil das Ende des Bürgerkriegs, 10. Parteitag. Da passieren, finde ich, aber 3 interessante Sachen auf diesem Parteitag. Nämlich erstens, oder während des Parteitags, Matrosenaufstand in Kronstadt. Der erste Aufstand von Kräften, die massive Unterstützer der Bolschewiki waren und 3,5 Jahre nach der Revolution merken, das geht hier irgendwie in die falsche Richtung und ja mit brutaler Gewalt niederkartätscht werden. Die Kronstädter Matrosen waren mit die ersten, die die Revolution unterstützt haben, die sich in Räten organisiert haben und so weiter, muss man dazu sagen. Und teilweise sind Delegierte vom Parteitag noch nach Kronstadt gefahren, um da mitzukämpfen und sozusagen die Sache mit Waffengewalt zu beenden. Zweitens, dieser Parteitag beschließt ein Fraktionsverbot, sagt also, ja gut, man kann sich zwar selbst als Genosse bezeichnen, aber wenn man sich organisiert gegen die führende Parteilinie stellt, ist das eine Straftat. Es hat natürlich Konsequenzen, die brutal sind, weil alle, die ja organisiert heißt hier nur, sich mal zusammensetzen, Protokoll schreiben und das Ergebnis der Parteiöffentlichkeit mitteilen, sich damit außerhalb der Partei stellen und damit der Strafverfolgung sozusagen anheimgeben. Und es wird die neue ökonomische Politik eingeführt, hier abgekürzt NÖP, die sozusagen eine Vermarktwirtschaftlichung der Planwirtschaft versucht, um die Ökonomie wieder anzukurbeln. Mit, wie ich finde, verheerenden Auswirkungen. Also Hierarchisierung, Stiftung sozialer Unterschiede und allem, was da dann politisch so draus folgt. Das Ganze führt auch nicht dazu, dass die bolschewikische, ich sage mal bolschewistisch, das ist eigentlich, Bolschewisten ist eigentlich ein Schimpfwort, aber ich finde bolschewikisch so ein komisches Wort, verzeiht mir, das ist also kein Bedeutungsunterschied. Wenn ich bolschewistisch sage, meine ich das Gleiche. Also es stabilisiert nicht die bolschewistische Herrschaft. In den nächsten 6 Jahren folgt ein Fraktionskampf auf den anderen, bis sich ungefähr 1927, 28 Stalin durchsetzt und einige Zeit später diese neue ökonomische Politik auch beendet. Es hat immer auch linke Kritiker gegeben, die Angst haben mussten, sofort ausgeschlossen zu werden. Aber gut, also innerhalb der Partei Kritiker dieser neuen ökonomischen Politik, die gesagt haben, nee, das geht nicht, man muss planwirtschaftlich vorgehen, man muss auch das Land kollektivieren, man kann es nicht in Privatwirtschaften organisieren, Position, die ich sehr richtig finde. Jetzt macht Stalin das, kollektivieren, aber zwangsweise und löst eine Riesenhungersnot aus, lässt Abertausende, wenn nicht Millionen Bauern ermorden. Und im Übrigen, ich sage es nur nochmal, ist ja eigentlich bekannt, ist ja nichts Neues, in den Jahren nach 1928 bis ungefähr 1938 sterben, ich glaube, 75% der ersten Volkskommissare, also der ersten Minister der Bolschewiki-Regierung, sterben, ich glaube, 85% der Politbüro-Mitglieder, und sterben heißt, also werden umgebracht, ne, im Gefängnis. Also ich glaube, von der Führungsriege der alten Bolschewiki bleiben, na, wenn man die mal so, na, ich würde mal sagen, weniger als 5% übrig. Und natürlich unter absurden Anschuldigungen. Also bis dahin, dass die deutsche Agenten seien, dass die Stalin ermorden wollten, Lenin ermordet haben, der 24 starb, aber vorher schon sehr krank war, sondern nicht genau weiß, ob er nach 1922 überhaupt noch so viel Einfluss genommen hat. Und ab 36 hat man dann genau die offenen Schauprozesse und ja, die Schätzungen gehen sehr auseinander, wie viel Millionen dabei ums Leben gekommen sind. Ist ja auch die Frage, ob man jetzt Hungerstote mitzählt oder ob man sagt, das war doch ein Unfall, aber es sind verdammt viele Menschen dabei ums Leben gekommen. Das heißt, in diesem Zeitspektrum spielt sich sozusagen die Oktoberrevolution ab. Und vielleicht ist das, was ich am Eingang gesagt habe, jetzt ein bisschen klarer, also gerade weil ich so das sozusagen auch die Verwerfung dann gegen Ende, oder was heißt gegen Ende? Na, Realsozialismus ging ja bis 90, aber also bis Ende der Stalin-Zeit, Stalin 53 gestorben, dass auch ein bisschen klarer ist, diese beiden Perspektiven auf die Oktoberrevolution, dass es einerseits natürlich interessant ist, wie selbst in so einem Land, wo die Arbeiterklasse im strengen Sinne, also Leute, die lohnabhängig Industriearbeit leisten, eine so verschwindend geringe geringen Bevölkerungsanteil stellen, wie es da gelingen kann, eine kommunistische Revolution zu machen, auch gelingen kann, jetzt gegen massive Widerstände militärischer Art. Also ich habe eben vom Bürgerkrieg gesprochen. Zaristische Generäle zogen damit Armeen durch Russland, versuchten das wieder rückgängig zu machen. Polen erklärte der jungen Sowjetunion den Krieg, um sich Teile der Ukraine anzueignen. Englische Armeen, französische Armeen intervenierten. Also vor diesem Hintergrund muss man erstens sagen, augenscheinlich waren die Bolschewiki in der Lage, so viele Leute davon zu überzeugen, dass ihr Konzept richtig ist, dass sie es sogar schafften, mit diesen Anforderungen fertig zu werden. Das setzt ja einiges an Opferbereitschaft voraus. Und wenn man sich die relativ junge Geschichte der Sozialdemokratie anguckt, kann einen das nur verwundern. Und da meine ich erstens, wie gesagt, das muss einen als gewollten Revolutionär interessieren, und zweitens, das, was daraus geworden ist, muss einen genauso sehr auch erschrecken. Wenn es euch recht wäre, würde ich jetzt 5, 6 Ereignisse aus dem Jahr 1917 mal erzählen, und danach versuchen, zu einer Bewertung zu kommen. Das Interessante, also eigentlich wollte ich Vorurteile hinterher thematisieren, aber vielleicht ist es doch, ist mein Fokus klarer, wenn ich ein Vorurteil, das ich hatte, vorweg schon mal erzähle, als ich mich jetzt nochmal damit beschäftigt habe. Ich habe, Jonas hat es eben schon gesagt, mich immer mal mit Realsozialismus beschäftigt, auch schon sehr lange, aber mein Schwerpunkt ist eigentlich die Ökonomie, also sowohl der frühen Sowjetunion als auch dann des Realsozialismus nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich hatte das Vorurteil, dass ein Vorteil der Bolschewiki gewesen sei, diese extreme Betonung des Kaders in der revolutionären Aktion. Kader heißt also des gut ausgebildeten Berufsrevolutionärs, der von seiner Partei erstens finanziert wird, zweitens aber auch sich ihr insofern völlig hingibt, als dass die Partei entscheiden kann, was er wann, wo, wie tut. Wenn ich sage, ein Vorteil der Bolschewiki, heißt es nicht, dass ich dieses Konzept gut finde. Also ich finde das völlig falsch. Aber ist natürlich trotzdem, wie soll ich sagen, muss man sich ja gerade dann mit beschäftigen, denn wenn man zu dem Ergebnis kommt, so ein Konzept ist erfolgreich und B, es ist aber fatal, hat es ja Konsequenzen auf das, ja, wie soll ich sagen, auf eigene politische Programme vielleicht. Das Interessante ist aber, dass die Bolschewiki dieses Konzept, zumindest in, würde ich so einschätzen, ihrer mehrheitlichen Fraktion, schon, naja, um 1900 herum mehrheitlich geteilt haben, dieses ja sehr aufs berufsrevolutionäre Agitatorentum fußende Konzept. Wenn man sich dann aber anguckt, welchen Rückhalt die Bolschewiki auch nach der Februarrevolution 1917 hatten, auch in der Arbeiterschaft, mal von den Bauern ganz zu schweigen, muss man sagen, der Rückhalt war minimal. Sondern die Mehrheit der Arbeiter war menschewistisch. Also man muss sagen, heute kann man sozialdemokratisch ja irgendwie auch nicht mehr sagen, aber ich sag mal, also so wie man die Sozialdemokratie der Weimarer Republik vielleicht kennt. Also irgendwo noch so, ja, so im Schrank noch Marx stehen und irgendwie will man auch zum Sozialismus, aber grundsätzlich macht man jede Koalitionsregierung mit, sage ich jetzt mal etwas böse. Aber die Menschewiki waren massiv die dominierende Kraft in allen Arbeiterorganen, die auch 1917 noch in Russland gewählt wurden. Und das blieb so bis zum Spätsommer. Auf dem Land wiederum, zweite wichtige politische Kraft, waren die Sozialrevolutionäre. Der Name hat sich irgendwie hier eingebürgert. Sozialrevolutionäre ist ein bisschen komisch, weil das ja auch eine inhaltliche Stoßrichtung vorgibt. Eigentlich hießen die Sozialistenrevolutionäre, aber ja, damit ihr euch nicht wundert oder falls ihr den Ausdruck schon mal kennt, ich sag mal Sozialrevolutionäre, die so eine Art Sozial- oder Agrarsozialismus forderten, die so eine sehr terroristische, vielleicht auch anarchistisch inspirierte Vergangenheit hatten im 19. Jahrhundert, die auch oder deren Vorgängerorganisationen auch so den einen oder anderen Zaren und General um die Ecke gebracht hatten. Und unter denen sich viele fanden, die tatsächlich eine Stärkung dieser Dorfgemeinschaft als politisches Ziel propagiert hätten. Die Sozialrevolutionäre waren außerhalb der Arbeiterschaft und dementsprechend der Mehrheit der Bevölkerung die bestimmende Kraft. Sehr weit weg von dem, was die Bolschewiki, was Lenin sich unterm Kommunismus vorstellte. So. Vielleicht, Daten muss ich gar nicht nennen, ich nenne einfach mal Jahreszeiten. Also früher Winter 1917, Februarrevolution. Wie läuft das Ganze ab? Interessanterweise fängt an mit einem Marsch von Frauen, von Arbeiterinnen. Am Weltfrauentag waren Arbeiterinnen aus einer Textilfabrik, die schlicht die Schnauze voll hatten von Unterversorgung. Davon, dass immer mehr Güter an die Front geschafft werden sollten, um vielleicht doch noch eine Wende herbeizuführen. Die gemerkt haben, sie können sich, ihre Familie nicht mehr ernähren. Es schließen sich Arbeiter diesem Demonstrationszug an. Der Zar, nicht anders zu erwarten, sagt, man müsse da hart durchgreifen. Und jetzt ist das Interessante, es macht keiner mit. beim hart durchgreifen, jedenfalls kaum einer. Sondern die Duma, trotz des Dreiklassenwahlrechts, also obwohl da die linken Parteien massiv benachteiligt sind, widerspricht dem Zaren. Und augenscheinlich ist auch das Militär nicht bereit, dieser Anordnung zu folgen. Rückblickend muss man sagen, war wahrscheinlich eine Fehlkalkulation des Militärs. Aber man kann vermuten, dass die der Auffassung waren, dass tatsächlich dieser autokratische Herrschaft des Zaren sich überlebt hatte. Ich hatte eben schon mal erwähnt, es gab noch nicht mal ein Privateigentum. Bürgerliche Öffentlichkeit wurde stark beschränkt. Also auch wenn man so ein rechter Bürger ist, konnte man einer Zarenherrschaft natürlich einiges auszusetzen haben. Und irgendwie war anscheinend die Eliten die vorherrschende Auffassung, ja, diese Zarenherrschaft, die ist es nicht wert, erhalten zu bleiben. Und unter Umständen würde, eine konstitutionelle Reform oder also so eine Monarchie, die eher so ein bisschen Richtung England geht oder sowas, die Gesellschaft so stabilisieren, dass man dann auch den Krieg gewinnen kann, dass man dann riesige Annexionen auf dem Balkan durchführen kann. Das so, also das ist sozusagen nach bürgerlich-autoritärer Auffassung eine Schwächung des Zaren ein Vorteil wäre. Führt dazu, dass diese Proteste im Februar nicht niedergeschlagen werden oder jedenfalls nur am Rande. Also nicht im Kern sozusagen. Und nach einigem Hin und Her, nachdem der Zar noch versucht hat, loyale Truppen auf die Beine zu bringen, das nicht geklappt hat, tritt der Zar tatsächlich zurück. Will dann noch zugunsten seines Bruders auf den Thron verzichten, das wird aber alles nicht so. Gleichzeitig konstituiert sich der Petrograder Sowjet. Sowjet heißt ja einfach nur Rat. Auch da, ich habe es eben schon gesagt, der wird gewählt, nach welchen Methoden auch immer, also auch da komme ich gleich nochmal drauf bei der Frage Vorurteile. Man darf sich unter Rat ja auch, das darf man sich nicht so vorstellen, dass das alles nur idyllisch gewesen wäre. Die Frage, wer entscheidet denn da mit, wenn so ein Rat gebildet wird, ist ja gar nicht selbstverständlich. However, da wird ein Sowjet gebildet, also ein Arbeiter- und Soldatenrat, der von wem dominiert wird? Nicht von den Bolschewiki, von den Menschewiki, also von irgendwie doch, ich würde mal sagen, reformorientierten Sozialisten. Immerhin aber, dieser Petrograder Sowjet bildet ein Militärkomitee und sagt, alle Entscheidungen des Militärs sollen in Zukunft von ihm abgesegnet werden. Das ist eine Forderung, die, wie sich später zeigen wird, er auch durchsetzen kann, auch wenn die Armeeführung dem erstmal noch widerspricht. So. Im März tritt der Zar zurück. Es wird eine Regierung gebildet, in der erstmal Liberale dominieren. Und die versuchen nun, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Klappt aber nicht. Und zwar vor allen Dingen aus zwei Gründen, würde ich sagen. Zum einen werden die ökonomischen Probleme nicht gelöst. Zweitens soll der Krieg weitergeführt werden. Und in der Phase veröffentlicht Lenin, der gerade aus dem Exil in der Schweiz zurückgekommen ist, seine April-Thesen, die tatsächlich ein revolutionäres Programm umreißen, in denen nämlich steht, Sozialisten sollten sich erstens an dieser Regierung nicht beteiligen, das sagen allerdings die Menschewiki auch, sollten die provisorische Regierung sogar bekämpfen, sollen für eine Arbeiterkontrolle aller Produktionsmittel eintreten, für eine Abgabe des Landes an die armen Bauern, für eine Verstaatlichung aller großen Landgüter und für eine sofortige Beendigung des Krieges, und zwar ohne irgendwelche Annexionen. Weil, und da muss man sagen, war Lenin der Mehrheit der deutschen Sozialdemokratie voraus, weil er gesagt hat, es ist ein imperialistischer Krieg und unsere Forderung kann nicht sein, dass Russland gewinnt, sondern unsere Forderung muss sein, Verbrüderung mit den Soldaten der gegnerischen Mächte und der Verbündeten meinetwegen auch. Gut. Diese April-Thesen übrigens extrem umstritten, auch bei den Bolschewiki, weil seine Parteigenossen meinen, es ist viel zu früh, jetzt Arbeiterkontrolle zu fordern. Wir haben überhaupt keine Chance. Die Menschewiki sind uns über die Sozialrevolutionäre sind viel stärker als wir. Wir müssen doch sehen, dass wir uns da irgendwie andocken. Nee, sagt Lenin, gerade nicht. Aber auch zu dieser Zeit, muss man sagen, ist es jetzt keinesfalls so, dass dieses Konzept Lenins dazu führt, dass die Arbeitermassen und auch die Bauernmassen sowieso schon mal nicht jetzt zu den Bolschewiki überlaufen würden. Da können die ein Kaderkonzept und Agitatoren haben, so viel sie wollen. Sie bleiben eine krasse Minderheit und je nachdem, muss man angucken. Im Juni zum Beispiel tritt der erste allrussische Sowjetkongress zusammen. Also es haben sich dann im Laufe nach der Februarrevolution überall in großen Städten Räte gebildet, die aber ganz unterschiedlich aussehen. Teilweise sind da auch Bürgerliche drin, teilweise sind das Gewerkschafter, teilweise sind es Arbeiter- und Bauernräte in ganz vielen, gerade in den Grenzregionen, dominieren die Soldaten. Was natürlich nach demokratietheoretischen Gesichtspunkten auch eine fragliche Geschichte ist. Also ganz unterschiedliche Leute, die da zusammenkommen und auf diesem ersten allrussischen Sowjetkongress im Frühsommer, ja, haben die Bolschewiki ungefähr 10% der Delegierten, mehr nicht. Trotz der radikalen Forderungen, die sie aufstellen und trotz ihres Parteikonzepts. Sondern was der Sowjetkongress fordert, und da sind die Bolschewiki sehr unsicher, wie sie sich dazu eigentlich stellen sollen, was der fordert, ist eine konstituierende Versammlung. Konstituierende Versammlung heißt sowas wie, na, da soll tatsächlich, so wie man es im Parlamentarismus kennt, soll eine Versammlung gewählt werden und die sollen erstmal eine Verfassung ausarbeiten. Richtig nach repräsentativen parlamentarischen Gepflogenheiten. Warum ich gesagt habe, die Bolschewiki sind sich da unsicher, wie sie sich dazu verhalten sollen. Naja, einerseits haben sie ja schon eine begründete, würde ich auch sagen, Kritik am Parlamentarismus. Vertrauen, wie ich sagen würde, zu Recht auf das, was man allgemein Rätekommunismus, was man Räte nennen kann. Gleichzeitig ist ihnen aber auch klar, sich jetzt völlig abseits zu stellen, während das erste Mal in der russischen Geschichte tatsächlich nach freien Wahlen so eine Versammlung gewählt werden soll, in dem Moment dann zu sagen, finden wir scheiße, wir möchten aber ein ganz anderes Prinzip nach Räten, wo wir aber auch nicht die Mehrheit haben, ist halt auch so ein bisschen tricky. Da wussten sie wirklich nicht, was jetzt tun. Die provisorische Regierung, in der mittlerweile auch Menschewiki mitmachen nach diversen Regierungskrisen, die provisorische Regierung verspricht, so eine konstituierende Versammlung einzuberufen, schiebt das aber immer weiter raus. Was sie auch rausschieben, ist eine Lösung der Agrarfrage, also die Situation der Bauern zu verbessern, die, wie gesagt, eh schon unter Unterversorgung gelitten haben, jetzt unter Kriegsbedingungen noch mal mehr. Mitte Juni will der Kriegsminister Kerenski, ein Sozialrevolutionär übrigens, also ein Linker, noch mal eine richtig dicke Offensive versuchen, um Russland an der Front Spielraum zu verschaffen, weil er Angst hat, wenn er das nicht macht, dann marschieren die Deutschen letztlich bis Moskau und dann ist sozusagen, ja, ich meine, man muss sagen, es war deutsches Kaiserreich, also es gab auch Befürchtungen, dass die Deutschen Interesse haben könnten, ein konservatives Regime wieder einzusetzen. Also sein Ziel, eine Offensive nochmal zu machen und sozusagen eine revolutionäre Vaterlandsverteidigung auf die Beine zu bringen. Heißt natürlich, man muss arme Jungs vom Land wieder, wie sich dann auch rausstellt, zusätzlich auch noch sinnlos, an die Front schicken, da verheizen lassen. Und es mehren sich die Regimenter, oder es werden die Regimenter mehr, die sich schlicht weigern, diesen Unsinn mitzumachen. Im Juli dann eine ganz interessante Geschichte. Es kommt nämlich zu einem Aufstand, und zwar von Regimentern, die aus Petrograd an die Front geschickt werden sollen, die einfach sagen, das machen sie nicht mit. Es gibt einen großen Streit darüber, da gab es in der Geschichtswissenschaft, ob das jetzt eigentlich ein bolschewistischer Aufstand wäre. Und ich bin mir relativ sicher, dass man sagen muss, nee, war es nicht. Immerhin aber muss man sagen, dass die Bolschewiki unter diesen Soldaten, die sich jetzt weigern, da noch mitzumachen, so bekannt waren, dass die bewaffneten Demonstrationszüge in Petrograd nicht durch Zufall direkt zum Hauptquartier der Bolschewiki gehen. Und was passiert da? Na, Lenin kommt auf den Balkon und sagt, finde ich voll gut, was ihr hier macht, aber bleibt wachsam und wir gucken jetzt mal, was wir durchsetzen können und geht wieder rein. Und die Führung der Bolschewiki weiß partout nicht, was sie mit diesem Aufstand tun soll. Weil sie der festen Überzeugung ist, dass sie gerade was Regionen angeht, was Institutionen angeht, was Räte angeht, eigentlich in keinem entscheidenden Gremium und in keiner entscheidenden Machtbasis sicher sein kann, die Mehrheit zu haben. Führt dazu, dass der Aufstand zusammenbricht, dass regierungstreue Truppen, und regierungstreu heißt in dem Fall ja treu gegenüber einer Koalitionsregierung unter Beteiligung von Linken, die protestierenden Soldaten und dann auch Arbeiter entwaffnen und das Ganze zu einem, wenn man so will, konservativen Rollback führt. Die Bolschewiki werden de facto verboten. Die bolschewistische Führung wird per Haftbefehl gesucht. Lenin flieht nach Finnland, was zu der Zeit ja noch zum Russischen Reich gehört, sich aber gerade dabei ist, unabhängig zu erklären. Geht also in Untergrund wieder. Und auch zu diesem Zeitpunkt muss man sagen, da ist von einer Mehrheit unter der Bevölkerung für bolschewistische Positionen erstmal nichts zu sehen. Und dann passiert etwas, was sozusagen den Bolschewiki extrem weiterhilft. Es gibt nämlich einen Militärputsch oder den Versuch eines Militärputschs. Ein zaristischer General versucht auf Petrograd zu marschieren und die provisorische Regierung abzusetzen. Das Ganze klappt nicht, weil zum Beispiel die Eisenbahner sich weigern, die entsprechenden Truppen zu transportieren. Aber das Ganze fällt nicht nur auf die zaristischen Generäle zurück, die ja sozusagen noch in Amt und Würden sind und die sozusagen dadurch extrem an Rückhalt innerhalb ihrer Truppe verlieren, sondern fällt auch auf die mittlerweile sozialdemokratische oder sozialrevolutionäre Führung der Koalitionsregierung zurück. Denn die hat ja diese zaristischen Generäle in Amt und Würden gehalten und sozusagen benutzt, um ihren Krieg weiterzuführen im russischen Westen. Und ich glaube, in diesem Zeitraum, etwa im August 1917, fängt das erst an, dass die Bolschewiki tatsächlich die Mehrheit unter den entscheidenden Bevölkerungsgruppen in Russland haben. Ich sage das deshalb so zögerlich, weil das Entscheidende natürlich ist, die Mehrheit in Petrograd, in Moskau und an der Front. Und im August ist es dann tatsächlich zum ersten Mal so, dass ein bolschewistisch motivierter, die waren ja quasi verboten, aber ich sage mal von Leuten, die den Bolschewiki zuzurechnen sind, vorgebrachter Antrag im Petrograder Sowjet eine Mehrheit bekommt. Das heißt, erst im August 1917 ist es so, dass die Bolschewiki tatsächlich mal eine Abstimmung gewinnen. In einem Gremium, das kein Parteigremium ist. Und gleichzeitig ist nicht nur der Petrograder Sowjet inzwischen sehr negativ gegenüber der menschewistisch dominierten Koalitionsregierung eingestellt, sondern man merkt, dass auch der Rückhalt insbesondere in der Armee für die Menschewiki massiv nachlässt. Gleichzeitig findet auf dem Land das statt, was schwarze Enteignung genannt wird. Also die Bauern merken, dass A, die provisorische Regierung nicht in der Lage ist, die Landfrage in ihrem Sinne zu lösen. Also es wird auch die Aufteilung der Bauernstellen oder die Neuverteilung der Bauernstellen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertagt. B, aber die provisorische Regierung auch so schwach ist, dass die Bauern nicht mit Strafen rechnen müssen, mit Strafaktionen rechnen müssen, wenn sie sich das Land der Gutsbesitzer einfach nehmen. Und genau das tun sie. Also bis Ende 1917, das ist ja eine Phase, die im Wesentlichen vor der eigentlichen Revolution stattfindet, ist de facto schon ein Großteil der Gutsbesitzerländereien enteignen, insofern als dass die Bauern, die noch vor Ort sind, sich schlicht unter den Flug nehmen, Feuerholz in gräflichen Wäldern schlagen und so weiter. Es ist also abzusehen, dass die provisorische Regierung keinen Rückhalt mehr in der Bevölkerung hat. Und zwar aus diesen Gründen. Ökonomische Krise, offene Landfrage und Fortsetzung des Krieges. In dieser Zeit, und jetzt sind wir schon Anfang Oktober, kommt Lenin aus seinem finnischen Untergrund zurück, weil er die Chance sieht, das tun zu können, ohne sofort verhaftet zu werden. Und setzt, mühsam muss man sagen, im ZK der Bolschewiki durch, dass jetzt ein bewaffneter Aufstand vorbereitet werden soll. Von 12 Anwesenden stimmen immerhin 2 dagegen, aber irgendwie, ich glaube, 25 Leute waren das ZK. Also Über die Hälfte ist gar nicht da. Also es ist gar nicht so eine eindeutige Geschichte. Und als die provisorische Regierung dann daran geht, das wissend wahrscheinlich aufgrund von undichten Stellen, also dass die Bolschewiki jetzt so weit sind zu sagen, wir fassen mal einen bewaffneten Aufstand ins Auge, als die provisorische Regierung dann daran geht, die Zeitung der Bolschewiki zu schließen und die Verantwortlichen zu verhaften, gibt es den Beschluss tatsächlich zum bewaffneten Aufstand überzugehen, der dann im Vergleich sowohl zur Februarrevolution als auch zur Revolution 1905 ja relativ unspektakulär abläuft. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film von Sergei Eisenstein kennt über die Revolution, Ersturm des Winterpalais. Das stimmt alles nicht. Das war alles sehr mau, und zwar aus einem einfachen Grund. Es war überhaupt niemand mehr da, oder fast niemand, der die provisorische Regierung verteidigen wollte. Die hatten fast keine loyalen Truppen mehr und hatten auch unter der Arbeiterschaft und großenteils unter der Bauernschaft einen Großteil ihres Kredites verspielt. Und am 26. Oktober nach alter Zeit wird dann die Regierung, die Rat der Volkskommissare genannt wird, eingesetzt unter Vorsitz von Lenin. So, das so zu den Abläufen. Damit bin ich mit dem historischen Hardstuff eigentlich auch schon durch. Und ich hoffe jetzt, also wer das jetzt sehr hermetisch oder sehr viel fand, ich hoffe, der Rest ist kürzer und weniger Voraussetzungen oder ja weniger voraussetzungsreich. In der Geschichte der Literatur dazu gibt es, meine ich, drei, vielleicht auch in der linken Diskussion dazu, kann ich vielleicht auch so sagen, drei Thesen zu diesen Vorgängen, die ich falsch finde, die ich aber so wichtig finde, dass ein paar Gegenargumente, meine ich, notwendig und wichtig sind. Zum einen, das findet man insbesondere in leninistischen Schriften, also auch in allem, was es an so realsozialistischer Literatur dazu gibt. Also in der DDR beispielsweise, und zwar auch noch in den 1980er Jahren, jetzt vielleicht nur noch in sehr abseitigen Bereichen der Linkspartei oder eben, was ich was von DKP und solchen Gruppen. Nämlich, dass das, was den Bolschewiki da wirklich zum Sieg verholfen habe, wirklich eine beinharte, historisch-materialistische Analyse gewesen sei, die sozusagen ihnen ermöglicht habe, immer genau den Schritt zu tun, der objektiv historisch notwendig war. Ich konnte jetzt ja an Ereignissen wirklich nur so ein paar allerwichtigste aufzählen, aber ich glaube, es ist schon deutlich geworden, dass da bei der Frage, befördert man jetzt einen Rat, fordert man eine konstituierende Versammlung, will man sich da irgendwo beteiligen oder will man das nicht, macht man bewaffneten Aufstand, wann macht man den? Im Juli-Aufstand sagen die Bolschewiki, nee, also wir finden euch super, aber lasst uns mal kurz überlegen, was wir jetzt mit euren Waffen machen. Im Oktober machen sie den Aufstand dann. Da kann von einer wirklich jetzt in einem historisch-materialistischen Sinne oder sowas, von einer glasklaren Analyse, die den Gegnern überlegen gewesen sei, meiner Ansicht nach nicht die Rede sein. Wenn überlegen, kann man höchstens sagen, und das würde ich den Bolschewiki jetzt, da können die sich auch ein Ei drauf pellen, aber ich sage es trotzdem mal, würde ich ihnen hoch anrechnen, immerhin einige klare Prinzipien, wie beispielsweise, dass man so einen imperialistischen Krieg wie der Erste Weltkrieg von allen Seiten war, nicht gutheißen kann. Und das war zu dem Zeitpunkt immerhin schon mal was. Also eine Haltung, die die rechten Sozialrevolutionäre und auch die rechten Menschewiki nun offensichtlich nicht hatten. Zweitens, und das war ein Vorurteil, das hatte ich ja schon erwähnt, glaubte ich, dass es vielleicht an ihrer besseren Organisationsform lag. Und da würde ich inzwischen sagen, erstmal so platt, was den Masseneinfluss angeht, würde ich sagen, nee, stimmt nicht. Ich glaube schon, dass einige auch wichtige bolschewistische Theoretiker tatsächlich aus der Arbeiterklasse kamen, und das war, glaube ich, bei den Menschewiki anteilig weniger der Fall. Und vielleicht hatten sie tatsächlich eine Sprache, die von den Leuten in den Fabriken, in den Armeen besser verstanden wurde. Das würde ich nicht ausschließen. Aber das kann man auf alle Fälle nicht so übersetzen, dass sozusagen die Bedingung, der bedingungslose Gehorsam gegenüber übergeordneten Kadern jetzt ausgerechnet dazu geführt habe, dass sie Massen besonders gut beeinflussen konnten. Das glaube ich nicht. Und jetzt noch ein Punkt, ich hoffe, dass ich, bringe ich den mal rüber. Was ich so aus der linksradikalen Debatte hauptsächlich kenne, ist so die Auffassung, naja, es hätte sozusagen in der russischen Revolution gute Kommunisten gegeben. Das waren so Leute, so Rätekommunisten, Arbeiteropposition, dann später, ist eher Anfang der 20er Jahre anzusiedeln, kann ich jetzt nicht erklären, aber so Leute, die eben sehr auf Beteiligung aus sind, der Mehrheit. Und dann hätte es die finsteren Leninisten gegeben, die sozusagen ohne Rücksicht auf irgendeinen emanzipativen Gehalt einfach alles gemacht haben, was ihre Herrschaft nach vorne gebracht hat. Da ist sogar einiges dran. Was ich daran falsch finde, ist, dass zu dieser Zeit, ich hoffe, da konnte ich wenigstens ein paar Ansätze bringen, die Gegensätze gar nicht so klar waren, auch konzeptionell, wie es heute vielleicht zu sein scheint. Deshalb habe ich so darauf rumgeritten, dass die Bolschewiki auch im Petrograder Sowjet zum Beispiel lange überhaupt nicht die Mehrheit hatten. Es gab Sowjets auf dem Land, die von Sozialrevolutionären dominiert wurden, während gleichzeitig der Chef der Koalitionsregierung auch ein Sozialrevolutionär, ein Rechter zwar war, Kerensky. Es gab auch teilweise Gouverneure, die Sozialrevolutionäre waren und die Truppen anforderten, um Bauern, die schwarze Enteignungen machten, in ihre Schranken zu weisen. Insofern ist so diese Frage, ja, ist denn da jetzt die Partei was Finsteres, Reaktionäres und sind die Räte immer das Gute, sehr mit einem Fragezeichen zu versehen. Deshalb hatte ich eben auch erwähnt, wer geht denn in so einen Rat? Dieser Petrograder Sowjet, als der erstmals gebildet wurde, waren das, und zwar nicht die Leute, die ihn gewählt haben, sondern der Sowjet selbst, 3000 Leute. Das liegt einfach daran, dass man eben so viele Armeeeinheiten hat, die alle jemanden schicken, so viele Produktionsstellen hat, die jemanden schicken und. Wenn man jetzt sagt, das soll ein demokratisches Entscheidungsorgan sein, wie gewichtet man denn das? Also mein Vorurteil, das ist immer schwierig. Ich habe ja gesagt, ich bin von der Ausbildung her Historiker, deshalb habe ich da vielleicht so ein schlechtes Gewissen. Ich kann kein Russisch, sondern ich muss mich da sozusagen auf die brave, bürgerliche und manchmal auch linke historische Wissenschaft verlassen. Aber ich habe nichts wirklich Überzeugendes gefunden über die Frage, kann man denn so ein Sowjet irgendwie als im strengen Sinne demokratisch legitimiertes Organ eigentlich betrachten? Wo man sagen muss, nee, so richtig haut das nicht hin. Besonders gut organisiert waren immer Soldaten. In Städten, wo die große Garnisonen gestellt haben, dominierten die auch den Rat. Ist das okay? Durften da Rentner, Witwen und Waisen auch mitbestimmen? Wen haben die gewählt, wenn die gar nicht in einem Betrieb waren? Da wäre ich mal verdammt unsicher, ob man da den Gegensatz zwischen Gut und Böse, also zwischen Parteizentrale und Rat beispielsweise, oder zwischen Parlament und Räten, ob man das da so einfach aufmachen kann, glaube ich nicht. Und was so spätere Linksabweichler, die ich auch programmatisch sehr sympathisch finde, Anfang der 20er in der in der Kommunistischen Partei zu der Zeit dann schon, was das angeht, da gab es zum Beispiel auch einen Konflikt zwischen Leuten, die Gewerkschaften stärken wollten gegen die Partei und Leuten, die die Funktion von Räten stärken wollten. Warum? Na, ist relativ klar. Eine Gewerkschaft ist eine überregional strukturierte Organisation, während man relativ schnell feststellte, die Räte haben auch jeweils ein Eigeninteresse. Muss ja noch nicht mal böse sein, aber sei es, vertreten zum Beispiel das Interesse ihrer Produktionsstätte nach besseren Austauschrelationen. Bauernräte vertreten das Interesse, dass sie ganz bestimmte Güter haben wollen und nicht ganz so viel arbeiten müssen und nicht ganz so viel von ihren Gütern, die sie haben, abgeben. Da kommt es zu Interessensgegensätzen, auch zwischen so etwas Nettem, in Anführungszeichen, wie einer Gewerkschaft. Also ich sage es in Anführungszeichen, weil das manchmal nur in der radikalen Linken so klingt, als wäre dann die Arbeiteropposition in der KP, also in der Kommunistischen Partei, dann einfach nur gut gewesen. Die haben sich zum Teil deutlich gegen autonome regionale Räte gewandt. Also auch dieses Vorteil, dass man da so ohne weiteres Gut und Böse in dieser Phase schon ausmachen könnte, auch gegen dieses Vorurteil muss man, glaube ich, agitieren. So, und wenn ich jetzt, damit komme ich schon zum fünften Punkt, also hat die Oktoberrevolution etwas mit der radikalen Linken heute zu tun? Vielleicht erstmal nochmal kurz Erfolgskonzept der Bolschewiki. Ich glaube, dass tatsächlich also das Parteikonzept ein Erfolgsfaktor war. Das war ja ein Parteikonzept, also ich würde mich selbst als Marxisten bezeichnen, sage ich deshalb, weil es interessant ist, dass gerade russische Marxisten das bolschewistische Parteikonzept kritisierten, weil es nämlich darauf fußt, dass Lenin sagt, das Arbeiterbewusstsein von sich aus betrachtet, ist reformistisch, ist nicht revolutionär. Das ist auf tagespolitische Forderungen ausgerichtet, auf eine Erhaltung der Existenz innerhalb der bürgerlichen oder fast bürgerlichen Gesellschaft. Sondern man braucht den Berufsrevolutionär, der sozusagen in der Lage ist, einen Schritt aus den Verhältnissen rauszumachen und das revolutionäre Bewusstsein in die Masse reinzutragen. Wo, wie ich finde, nicht ganz zu Unrecht, menschenwistische Theoretiker gesagt haben, das ist eine völlige Verabschiedung von Marxismus. Marxismus heißt, gesellschaftliches Sein bestimmt das Bewusstsein. Sagt Lenin, ja, aber in die falsche Richtung. Das heißt, das ist ein Konzept, was extrem zwiespältig ist, wo man aber ja sagen muss, wenn man sich, es ist immer schwer, historische Phasen zu vergleichen, aber wenn man sich das Arbeiterbewusstsein heute anguckt, oder ich sag mal das lohnabhängigen Bewusstsein, weiß ich jetzt nicht, ob die historische Erfahrung Lenin da zwingend widerlegt. Die Arbeiterklasse hat ja nun schon viele Jahrzehnte Erfahrung mit dem Kapitalismus machen dürfen und so richtig nach vorne los geht das revolutionäre Subjekt ja derzeit noch nicht. Gleichzeitig ist eben das Leninsche Konzept eins, was arschhierarchisch, nicht diskursiv, hermetisch wie es ja noch rausgestellt, herrschaftlich ist. Hat man als radikaler Linke erstmal ein Problem. Warum ich sage, dass das ein Vorteil war? Ich glaube schon, dass die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre, also die beiden anderen großen linken Gruppen zu der Zeit in Russland, ein Problem damit hatten, dass sie sehr wenig und undeutlich, sehr wenig zielgerichtet und undeutlich in ihrer programmatischen Reflexion der gesellschaftlichen Bedingungen waren. Die Menschewiki zerfielen in drei sich massiv bekämpfende Fraktionen, die Sozialrevolutionäre sogar so, dass nach der Oktoberrevolution sich die linken Sozialrevolutionäre, also die Kerensky-Gegner, zu einer eigenen Partei machten und mit den Bolschewiki eine Koalitionsregierung machten, bis sie dann rausgeschmissen wurden de facto. Und ich glaube schon, dass eine zumindest nach außen hin einig auftretende bolschewistische Linie die Chancen in der Agitation, als die gesellschaftlichen Bedingungen dann da waren, verbessert haben. Deshalb habe ich eingangs diesen Parteitag 1921 erwähnt, dass diese Einheitlichkeit als Fetisch Konsequenzen hatte, die dann zu den stalinischen Prozessen in den 30ern führten, steht dann auf dem anderen Blatt. Das heißt, da kauft man sich sozusagen mit der Erfolgstüchtigkeit etwas ein, was man als Kommunist wiederum nicht wollen kann. So. Zweiter Erfolgsfaktor, den finde ich eigentlich noch wichtiger als das Parteikonzept, ist tatsächlich das Einlassen auf tagespolitische Forderungen. Die Menschewiki haben die zum Teil auch gestellt, aber sehr uneinig und waren dann eben auch an der provisorischen Regierung beteiligt. Wirklich konsequent formuliert haben nur die Bolschewiki, dass der Krieg sofort aufhören müsse, dass eine Arbeiterkontrolle über die Produktionsmittel stattfinden müsse, dass das Land umverteilt gehört und ich habe es eingangs schon erwähnt, dass auch in der Armee sofort Hierarchien abgebaut und sozusagen, wenn man so will, Ansätze einer kollektiven Führung etabliert werden müssten. Und ich glaube tatsächlich, dass das und dass sie auch bereit waren, entsprechende Entscheidungen tatsächlich auch durchzuführen und was sich dann, und das war nicht nur vorgeschützt. Ich meine, die haben ja sofort nach der Revolution angefangen, Separatfrieden mit Deutschland zu machen. Und der war teuer, weil das Deutsche Kaiserreich, auch wenn die Menschewiki immer gesagt haben, Lenin ist eigentlich ein deutscher Agent, weil das Deutsche Kaiserreich jetzt nicht bereit war zu sagen, Mensch, wir finden eure Revolution so sympathisch, wir kommen euch mal ein Stückchen entgegen, vielleicht nicht wirklich überraschend, sondern die Forderung, also der Separatfrieden, den Russland dann mit dem Deutschen Reich schloss, bedeutete, dass Russland 30% der landwirtschaftlichen Nutzfläche verlor, 25% des Eisenbahnnetzes, 73% der Eisenindustrie und. Und die Bolschewiki waren bereit, nach einigem Hin und Her, so einen Frieden zu schließen. Kann man sagen, okay, haben sie auch gemacht, um ihre Herrschaft zu stabilisieren? Ja, klar. Aber naja, weil so ziemlich alle Menschen in Russland der Meinung waren, der Krieg muss aufhören, egal was es kostet. Das Tragische ist vielleicht, dass einige dieser tagespolitischen Forderungen, tagespolitisch klingt immer so sehr cool, also dieser des Aufnehmens dessen, was die, den Leuten gerade wirklich ja, auf der Seele brennt und an den Leib geht, dass auch bei den Bolschewiki eines davon nicht wirklich durchdacht war. Zum Beispiel hat sich bei der Agrarfrage herausgestellt, das kann man mittlerweile statistisch auch nachweisen, dass die Gutsbesitzer nicht der Grund dafür waren, dass die russische Landwirtschaft so darbte. Das hatte andere Gründe. Würde jetzt zu weit führen, das auszuführen. Aber deshalb ist es kein Wunder, dass die Bolschewiki die Probleme auf dem Land dann sozusagen nur geerbt haben und nicht in der Lage waren, die Landwirtschaft wirklich prosperierend zu entwickeln, was ihnen dann einige Jahre später eben auch auf die Füße fiel. Jetzt zu der abschließenden Frage, was hat denn sowas mit heute zu tun? Ich meine, einerseits kann man sagen, nichts, weil wir ja heute sagen müssen selbst, also es wird so geschätzt von bürgerlichen Wissenschaftlern, muss ich dazu sagen, aber schon auf Grundlage von Archivmaterial, dass ungefähr 5% der Arbeiterklasse Russlands Mitglied der Bolschewiki waren vor der Revolution. Und die Arbeiterklasse wiederum auch unter 10% der Bevölkerung umfasst hat. Das heißt, so richtig viele waren das nicht. Nun sind in der Revolution Mitglieder, oder ist Mitgliedschaft nicht gerade die Kategorie, die da entscheidend ist. Von daher muss man darauf auch nicht so viel geben. Andererseits muss man sagen, wenn ich mir die radikale Linke hier so angucke, Organisationen, die ich kenne oder was ich was, selbst was der Verfassungsschutz schreibt, der ja nun Interesse daran hat, die linksradikale Gefahr eher aufzubauschen, sind wir von 5% doch noch eine ganze Ecke entfernt. Andererseits muss man sagen, dass es mit den Revolutionären in Russland in den 1890er Jahren, das ist ja nicht so weit weg von der Oktoberrevolution, auch nicht viel anders aussah. Insofern ist es natürlich keck, wenn man sagt, das, was die da gemacht haben, hat überhaupt was mit uns zu tun. Andererseits, wie gesagt, ich finde eine Revolutionsperspektive auch trotzdem wichtig aus den genannten Gründen. Wenn ich also sagen sollte, was wir für Konsequenzen ziehen sollten, würde ich sagen, erstens, die radikale Linke müsste sich die Frage stellen, was die Leute, die hier wohnen, was dann hier ist, muss man gucken. Nationalstaatsübergreifend wäre mir lieber, aber muss mal gucken, was politisch möglich ist, was den Leuten auf den Nägeln brennt. Und den Leuten, das klingt so abstrakt, also wenn ich mal von mir rede, ich zum Beispiel bin Lohnabhängiger, lebe in einer Kleinfamilie, bin Staatsbürger, bin außerdem auch noch Vater von Schulkindern, womit ich auch mit dem Staat immer wieder in Berührung komme, bin Patient, wodurch ich mit dem Gesundheitswesen zu tun habe und. Und wenn ich jetzt nur diese verschiedenen Rollen, man könnte natürlich noch mehrere ergänzen, nehme und mich frage, und ich muss sagen, ich fühle mich in fast allen diesen Rollen extrem unwohl. Wenn ich mich also frage, was gibt mir die radikale Linke an die Hand, damit ich mich in diesen Rollen besser fühle, besser fühlen meint sie jetzt nicht, mich damit abfinden, so meine ich das gar nicht, sondern eine gewisse Stärke gewinnen, eine Erkenntnis, irgendwas oder eine Perspektive der Überwindung, kann ich ganz einfach sagen, nichts. Gar nichts. Und nun kann man sagen, ja gut, also du bist ja auch also Akademiker, bist Biodeutscher, bist also das heißt, du gehörst ja, also mir ist klar, dass ich zu verschiedenen privilegierten Gruppen gehöre, darum geht's mir gar nicht. Nur muss man sagen, okay, zu einer ganzen Menge dieser privilegierten Gruppen gehört auch eine Mehrheit der Leute hier. Und andere, die zu bestimmten privilegierten Gruppen nicht gehören, gehören wieder zu anderen privilegierten Gruppen so. Also ich glaube, dass diese Aussage, dass die radikale Linke mir nichts an die Hand gibt, leider Gottes für fast die gesamte Bevölkerung gilt. Und insofern kann die Frage gar nicht sein, komisch, wieso haben wir eigentlich nicht mehr Erfolg, sondern die Frage ist ja eher, wieso gibt es uns überhaupt noch? Das kann man natürlich, also gut, kann man jetzt rein, wie soll ich sagen, biografisch erklären, weil irgendwas in der Erziehung schiefgelaufen ist oder weil man, wenn aus einem sonst nichts wird, man immerhin in linken Sekten Führer werden kann. Keine Ahnung, da mag es ja individuelle Gründe geben, aber gesellschaftlich muss man ja sagen, ist das ein Rätsel. Und deshalb würde ich sagen, als erste Konsequenz, und das ist eine, die nicht so banal ist, wie sie vielleicht klingt, die radikale Linke müsste sich insofern umorientieren, als sie was zu den Interessen der Mehrheit der Leute hier in dieser Region, sage ich mal, sagen können muss. Und da würde ich tatsächlich sagen, das ist in allererster Linie erstmal Ausbeutung, Geschlechterverhältnis und Macht. Also Verhältnis zur Staatsgewalt. Und da muss ich sagen, natürlich gibt es in der radikalen Linken Versatzstücke zu Positionen zu diesen Feldern. Aber die werden sozusagen nicht aktuell gelebt, als dass man sagen könnte, in irgendeinem aktuellen Konflikt bekomme ich dazu nochmal sozusagen Argumente, die eine Grundhaltung mit einem aktuellen Konflikt vermitteln oder irgendwas. Und also muss man sagen, gut, also wenn man jetzt richtig recherchiert, ich kenne ja die entsprechenden Netzwerke auch, mag man was finden können, also man findet ja auch Phase 2 Artikel und was weiß ich, aber dass eine Position an mich herangetragen würde, als jemand, der mit der radikalen Linken vertraut ist, kann ich schon mal ausschließen. Dann gilt das natürlich für Leute, die nicht mit der radikalen Linken vertraut sind, sowieso schon mal. Das heißt, man müsste zu diesen, ich sage jetzt erstmal nur zu diesen drei Bereichen, Ausbeutung, Geschlechterverhältnis, Verhältnis zur Macht, Staatsgewalt, permanent sagen können, wie sieht das eigentlich aktuell aus? Natürlich auch, wie sieht das bei uns selbst aus, also in unseren Organisationen, wobei ich das gehört, meine ich, notwendig dazu. Ich würde dem jetzt nicht so eine altautonome Priorität einräumen, so wir halten unsere Kommune sauber, das meine ich jetzt nicht. Dann, was wäre überhaupt eine Alternative konzeptionell und was kann man aktuell entgegensetzen? Wenn man da keine Antworten hat, ist das völlig okay, aber man muss wenigstens die Fragen stellen. Und das heißt, ich meine, bin ja in einem Antifa-Café hier, und ich komme oder wohne im Osten und habe auch noch eine Antifa-Vergangenheit, also jetzt ganz viel sozusagen, ich bitte um eure Gnade, aber es ist kein Zufall, dass ich Antifa-Kämpfe hier jetzt erstmal nicht genannt habe. Man braucht Antifa, gar keine Frage, aber das reicht nicht. Und genauso würde ich auch sagen, man braucht auch, also als Mensch sowieso, als Linker auch sowieso, man braucht auch eine Position zu Israel-Palästina. Aber egal wie die aussieht, wird die uns nicht der Revolution näher bringen. Kein Stück. Und deshalb würde ich sagen, man braucht die, aber es reicht halt nicht. Und ich, wie gesagt, also ich will es nur noch mal zu Antifa, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich bin über jede Antifa froh, die wenigstens in einigen ostdeutschen Städten, die, wie soll ich das mal ausdrücken, das Straßenleben so gestaltet, dass auch Leute, die weniger angepasst aussehen als ich, da noch unverletzt rübergehen können. Ist mir, also ich will jetzt überhaupt nicht kleinreden, aber hier geht es mir jetzt gerade um eine revolutionäre Perspektive. Dann, ja, das ist, eigentlich sind es nicht drei Punkte, sondern zweieinhalb Punkte. Jetzt kommt der halbe, weil ich da überhaupt keine Lösung und nicht mal einen Vorschlag habe. Eine Frage, die ich hätte, wäre, oder die sich die radikale Linke stellen müsste, sage ich mal so ganz selbstbewusst, gibt es eigentlich konkrete Veränderungen, die also sozusagen in einem Horizont weniger Jahre liegen, die unseren Zielen entsprechen? Kann es die geben? Ich weiß es nicht, aber es ist ein Armutszeugnis, dass ich das nicht weiß. Also ich meine, das ist nicht so sehr bei euch ein Armutszeugnis, aber ich meine, ich beschäftige mich mit den Fragen schon ein paar Jahre und ich weiß es trotzdem nicht. Das ist doch völlig absurd. Also im Zuge der Flüchtlingskrise beispielsweise gab es natürlich von Linken die Forderung, ich bring's mal ein bisschen runter, Grenzen auf. So. Man weiß natürlich als irgendwie reflektierter Linker, dass ein bürgerlicher Staat das nicht machen kann. Und es gibt natürlich auch die, oder jedenfalls nicht auf Dauer, und es gibt natürlich auch immer in der radikalen Linken, oder schon sehr lange, die Position, ja, fordert doch erstmal was, was gar nicht geht. Dann finden es die Leute toll, merken, dass es nicht geht und ziehen daraus die Konsequenz, muss die Verhältnisse umwuppen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das ist ein Irrweg. So funktioniert das nicht. Sondern jeder weiß sofort, dass es nicht geht. Ist natürlich ein Scheiß, dass es nicht geht. Also kein Mensch kann irgendwas Vernünftiges an der Grenze finden. Aber meine Frage war ja, okay, mal von den weiterreichenden Zielen abgesehen, gibt es eigentlich auch irgendwie sowas wie Etappenziele für Maximalisten, die wir alle sind? Ich weiß es nicht, aber komischerweise und obwohl ich eigentlich relativ viel in diesem Bereich lese, ist das eine Frage, mit der sich die radikale Linke augenscheinlich nicht beschäftigt. Also seitdem man sagt, radikale Linke ist auch irgendwie die linke Linkspartei, die hat jetzt nicht dazu gezählt. Aber also klar, als wie gesagt, ich habe ja schon aus meiner Jugend gesprochen, irgendwann galt auch die Grundsicherung als sozusagen so ein Schritt. Kann man nochmal drüber diskutieren, ich bin da kritisch in bestimmter Hinsicht, aber komischerweise wird das nur von Leuten diskutiert, denen die revolutionäre Perspektive völlig abhanden gekommen ist. Insofern weiß ich. Und der allerletzte Punkt, ich habe ja sehr viel Zeit darauf verwendet zu sagen, dass dieses Kaderparteisein einerseits zum Erfolg beigetragen hat zumindest und zugleich zum Scheitern dieses bolschewikischen Kommunismus beigetragen hat. Müsste jetzt eigentlich, das Scheitern war ja vor allen Dingen ökonomisches, also das, was ich dargestellt habe, war sozusagen das in dicken Anführungszeichen moralische Scheitern. Aber ich würde sogar noch weitergehen und sagen, diese Organisation in Befehl und Gehorsam hat auch eine realsozialistische Ökonomie unmöglich gemacht. Also sofern man nicht den China-Weg, so einen Staatskapitalismus gehen will, aber eine Planwirtschaft, die irgendwie noch auf Kommunikation aus ist, funktioniert so nicht. Das heißt, also Kaderpartei einerseits Erfolg, andererseits Misserfolg. So was folgt daraus? A, meine ich, folgt daraus, dass eine vernünftige radikale Linke nicht versuchen sollte, die Bolschewiki zu kopieren. Aber B heißt das, dass natürlich jedes Konzept, das emanzipativer ist, auch in revolutionären Situationen nicht unterlegen sein darf. Und ihr könnt sicher sein, also Konflikte, die Interessen hervorbringen, in denen es Leute gibt, die sagen, jetzt muss aber mal durchregiert werden, die wird es immer wieder geben. Also da kann man so viel über russische Revolution reflektieren, wie man will. So, wie schafft man es, ein emanzipativeres Konzept politischer Positionsbildung und Entscheidungsfindung, sage ich mal etwas nebulös, durchzusetzen gegenüber denen, die einfach nur schnell das Richtige tun wollen, im Zweifelsfall mit Gewalt. Und ich muss sagen, auch da habe ich, beim vorherigen Punkt habe ich gesagt, habe ich keine Antwort, das fällt mir auf, diesen hier habe ich auch keine. Ich habe das eingangs gar nicht gesagt, auch einige Jahre in der Leipziger ums ganze Gruppe. Nun, meine, ja, ich will jetzt nicht Ex-Genossen sagen, sind irgendwie immer noch meine Genossen, also meine Genossen würden sich jetzt beschweren, wenn ich ums Ganze mit dem stalinistischen Bolschewismus gleichsetze. Aber versuche in einem lockeren Zusammenschluss postautonomer Gruppen einen auf Augenhöhe stattfindenden Dialog stattfinden zu lassen, was man denn jetzt die nächsten Jahre machen möchte, wer sich beteiligt, was der Zweck der Sache ist. Ich muss sagen, ich habe das noch nicht erlebt. In Gruppen, die sozusagen, also wo es irgendwie, wo sich 12 Gruppen abstimmen müssen, mit pro Gruppe irgendwie 5 bis 40 Leuten. Deshalb habe ich mal so erwähnt, wie groß der Petrograder Sowjet war. Muss ich sagen, also zumindest politisch praktisch sind meine Erfahrungen da erstmal nicht so ermutigend. Aber darauf käme es an. Und die Richtung ist zumindest klar. Sofern wir noch nicht in einer revolutionären Situation sind, auch deshalb ist die Perspektive so wichtig, muss die radikale Linke zu einer anderen, oh, das ist ein furchtbares Wort, jetzt klinge ich wie irgendein Pastor, zu einer anderen Debattenkultur finden. Kulturwechsel ist sowas, das ist sowieso immer nur Schmuh. Also ich meine damit schon eine andere politische Praxis. Das heißt im Wesentlichen, eine überregionale Organisierung hat meiner Ansicht nach heutzutage nicht nur den Zweck, beispielsweise Antifa effektiver zu gestalten oder meinetwegen auch, ich war früher mal bei Gruppen gegen Kapital und Nation, ein Seminarprogramm überregional bekannt zu machen, sondern eine überregionale Organisation müsste uns mit Erfahrungen versorgen, die ja Wege aufzeigen zu anderen Entscheidungsformen. Das kann man nur einüben, das kann man nicht am grünen Tisch. Man kann sagen, dass die Bolschewiki sowas in Ansätzen hatten, aber eben nur in Ansätzen und kommend aus einer extrem autoritären Gesellschaft und meistenteils auch noch in der Illegalität. Das heißt, die Debatten, die die geführt haben, liefen ganz anders ab, als sie emanzipativerweise ablaufen sollten. Wir haben ja hier zumindest in Deutschland oder in Westeuropa, sage ich mal, die günstige Situation, dass wir zwar einerseits von der Revolution weit entfernt sind, andererseits aber die Verfolgung, muss man ja sagen, im internationalen historischen Vergleich relativ soft ist. Also auch ich habe Angst, dass mich irgendwann mal jemand demaskiert und ich meinen Job verliere. Aber da muss man ja sagen, im Vergleich, was Verfolgung woanders bedeutet, ist ja Job verlieren nun, naja gut, also nicht das Allerschlimmste. So. Insofern muss man sagen, wenn überhaupt es mal eine Zeit gibt, wo man Entscheidungsfindungsprozesse, die emanzipativer sind, einüben könnte, dann ist das jetzt. Und insofern habe ich einen starken Vorbehalt gegenüber Leuten, die sagen, kümmere dich nicht um Revolution, das steht nicht auf der Tagesordnung. Wenn die auf der Tagesordnung steht, ist die Sache gegessen. Und dann setzen sich die durch, die nicht unbedingt Bolschewiki sind, aber die sagen, ja, jetzt leider keine Zeit mehr. Jetzt müssen wir aber A, die Konterrevolution verhindern und B, mal dringend dafür sorgen, dass der Laden wieder läuft. Und ja, dann ist die Chance groß, dass das Ganze wieder so in die Hose geht wie im Realsozialismus. Ja, soweit.